Du, Dori, darf ich jetzt den News Alert sagen? Das letzte Mal habe ich ja voll daneben gegriffen mit dem Bundesgerichtsentscheid. Der Brian kommt heute raus.
Ja, es sehr erfreuliches Urteil, wenn man das von der Seitenlinie will kommentieren.
Machen wir jetzt aber, oder?
Ja, wenn du gern, wenn du möchtest.
Ja, also, vorgestern ist das Urteil gefällt worden, nach, ich weiß nicht, 2, 3 Tagen Beratung vermutlich. Und
Bezirksgericht Dielsdorf.
genau, 2,5 Jahre.
Staatsanwalt hat, glaube ich, 9 Jahre und 7 Monate gefordert.
Ja, crazy.
Crazy, wobei es eigentlich ein Staatsanwalt mit Augenmaß ist, so wie ich ihn kenne.
Ja, eben, also sind ich im Gesamten, was sind es, über 30 Dossier oder
33,
Vorwürfe,
ja.
oder? Aber ich meine, 2 Jahre, 6 Monate, wir sind da 7 Jahre auseinander und ob also der Freispruch versucht der Schwere, dass das 7 Jahre weniger gibt, ich denke, das ist immer noch nicht ganz stimmig. Also hat es offenbar schon ein bisschen bemerkt mit dem Antrag.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass da Publizität, die der Fall angenommen hat, durchaus einen Einfluss gehabt hat auf das geforderte Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft will sich einfach mit dem Vorwurf aussetzen, man sagt, mache ich da auf Kuscheljustiz. Hast du nicht das Gefühl, dass da öffentlicher Druck eine Rolle gespielt hat?
Leben immer noch in dieser naiven Welt, dass das die Staatsanwaltschaft sich nicht beeinflussen lässt, so also öffentlichkeitswirksame Berichterstattung.
Ich habe schon das Gefühl, dass die sich so ein bisschen von der Politik treiben lassen.
Jedenfalls, heute kommt der Brian raus, beziehungsweise, vielleicht sollte man angesichts von der bisherigen Geschichte sagen, hoffentlich kommt er heute raus oder vermutlich kommt er heute raus. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das wirklich passiert. Also, die Brian-Geschichte lehrt uns das. Ich meine, gegen die Entlassung aus der Sicherheitshaft hat er jetzt vermutlich eben keine Beschwerdemöglichkeit. Übrigens
Ich
hat
glaube, aber ich glaube, der Staatsanwalt hat schon angekündigt, dass er gegen die Entlassung nicht opponiert.
genau, aber gehen wir es jetzt einfach mal noch kurz technisch durch. Also, gegen die Entlassung, gegen die verfahrensleitende Verfügung vom vorsitzenden Richter, wo wir gerade beide sehr schätzen, grundsätzlich, hat er gerade 45 Minuten begründet, die Entlassungsverfügung. Das siehst du auch, das ist sicher öffentlich Druck gewesen, dass er das hat wollen, konzis begründen. Jedenfalls gegen die Entlassungsverfügung dürfte er jetzt keine StPO-Beschwerdemöglichkeit mehr haben, nachdem das Bundesgericht schon vorauseilend die StPO-Revision antizipiert hat, richtig?
Also in meinen Augen hat das Bundesgericht nicht vorauseilend die StPO-Revision antizipiert, sondern sie hat einfach einen Fehler korrigiert.
Touché, touché. Sie hat auch das Gesetz angewendet.
Sie hat das Gesetz richtig angewendet,
Genau.
ja.
Aber wenn geht die Verfahrensleitung zum Obergericht über? Wieso fragen? Bereits mit der Berufungsanmeldung oder erst später mit der Berufungserklärung? Ich weiß, das ist eine Knackfrage. Du bist schon die Augen am Vertrüllen, dass du das
Nein,
beantworten
nein,
kannst.
das stimmt gar nicht. Ist auch eine Frage, die man sich ja immer wieder stellt. Also ich glaube, es ist mit der Übermittlung, mit der Berufungserklärung und der Übermittlung von der Akten. Ich glaube, Verfahrenshoheit übrig.
Was hast du das Gefühl? Also ich meine, die Verteidigung hat die offenbar, das ist ja auch erwähnt worden vom Vorsitzenden, hat die offenbar ein Dispositiv entwickelt oder ein Konzept entwickelt für die erste Zeit in der Freiheit. Hast du das auch mitbekommen?
Ja, mit Sozialarbeitern haben sie am Rand gelesen.
Das war noch ein geschickter Zug gewesen, um der Justiz ein bisschen eine Wohlfühloase zu gestalten, dass man ein besseres Gefühl hat. Und dann gerade mit dem öffentlichen Druck ein besseres Gefühl hat, so einen angeblich notorischen Gewalttäter zu entlassen. Also vermutlich ein guter Zug von der
Ja,
Verteidigung.
aber es ist einfach der Wahnsinn, dass 73,5 Monate lang jemand in Untersuchungshaft ist. Ich finde einfach das der Wahnsinn. Und wenn man die Resozialisierung ernst nimmt, und hoffentlich macht man das, dann ist das schwer zu verständlich. Dass man da nicht, gut, es ist ein wirklich Sonderfall. Aber ich
Genau, aber
erlebe grundsätzlich, dass eigentlich die Untersuchungshaft meistens viel zu lang dauert. Zumindest meiner Ansicht nach. Und
das
das
ist ja,
Haftregime ist einfach so viel brutaler als im normalen Vollzug.
das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt gerade noch kurz den BSK auf, da, wo sagt, dass im europäischen Vergleich die Schweiz einen der höchsten Prozentsätze von Untersuchungshäftlingen hat. also die Zahlen, die kommentiert wurden, sind 44,7% der Gefängnisinsassen im Vergleich zu 20,4% in Deutschland, 16,6% in England, 31,1% in Frankreich und 20,9% in Österreich. Also der Anteil von der Gesamtpopulation Insassen ist der höchste Teil bei uns Untersuchungshaft.
Ja, es ist der Wahnsinn. Und eben, also ich habe ja mal mit dem Diego Gfeller und dem Martin Biegler ein Buch über die Untersuchungshaft geschrieben. Dort haben wir das auch massiv kritisiert. Und da macht sich die Öffentlichkeit ganz falsche Vorstellungen, wegen was für Delikte man schon in Untersuchungshaft kommen kann.
Back to Brian. Ich denke, es war gut, dass Sie so ein Entlassungskonzept oder den sozialen Empfangsraum beschrieben haben und proaktiv Strukturen geschaffen haben, die man am Gericht offenbar repräsentiert hat. Das hat dem Gericht sicher erleichtert, die Entlassung aus der Sicherheitshaft. Wenn wir noch kurz ein bisschen aufrollen, was da jetzt genau passiert ist.
Also wie meinst du, ein Delikt, oder?
Ja, nein, eben, also eben, wie es ein begründet worden ist, oder? Also meine Verteidigung hat ja einen Freispruch gefordert.
Ja.
Er sagt, sie haben von
unmenschlichen Haftbedingungen.
Genau, sie haben von Horrorhaftbedingungen geredet, haben sich in einer Notlage gefunden. Sogar die Haftbedingungen kommen an einem Tatbestand von der Folter gleich. Und das Bild vom gefährlichen Gewaltstraftäter sei ein Märli, haben die Verteidiger gesagt.
Ich nehme an, es ist wahrscheinlich so ein bisschen selbstbestätigend. Man traut dem nur Schlechtesten zu, man behandelt ihn schlecht, entsprechend reagiert man aggressiv. Es ist so eine Spirale ins Unglück von allen. Aber genau, das hätten wir dann dank dem Obergericht können aufbrechen. Es ist einfach krass, dass es so lange gebraucht hat, dass man das aufgebrochen hat. Und so wie ich jetzt gehört habe, hat es jetzt in der Untersuchungshaft im Bezirksgericht Zürich gut funktioniert.
Höre ich genau gleich. Aber er hat schon ein Spezialregime. Insbesondere ist der Brian auf TikTok.
Ja, habe ich jetzt nie
schon mal gesehen. Aber ja.
Nein.
Ist crazy. Also irgendwie, entweder sind, wenn es dort nicht dahinter oder gehen nicht dahinter und lassen den bewussten Spielraum, dass man dort die Möglichkeit von der sozialen Kommunikation nicht wegnehmen. Ja.
Also ganz ehrlich, es hat ja jeder zweite Insasse in Untersuchungshaft das Nachteil. Das lässt sich nicht vermeiden. Da sollte man sich viel gescheiter überlegen, ob man das nicht einfach freigeben will. Zumindest bei denen, die nur Fluchtgefahr haben und keine Kollusionsgefahr.
Da gibt es eine Kollisionsgefahr, da hat man Ersatzmaßnahmen gemacht für das Kontaktverbot mit den JVA-Angestellten.
Aber es ist ja absurd zu denken, dass man da wirklich ernsthaft kollidieren können. Also ja, nein, es wird auch viel zu hoch gehängt, ohne wissenschaftliche Fundierung. Es ist einfach so ein Bauchgefühl.
Gut, man weicht vermutlich jetzt schon wieder zu fest vom Brian ab, aber ich möchte einfach sagen, wenn es das natürlich TikTok gegeben hat von Brian, ist das ja eine relativ offene Herausforderung gegenüber einem Vollzugsregime, oder? Und man lässt ihn dort gewähren. Offenbar hat man dort zu wenig oder nicht interveniert. Das hat man ganz bewusst gemacht für die Deseskalation. Also du siehst den Sonderstatus, den er einen Vollzug hat. Ich meine, anderen Insassen natürlich zu erklären, warum jetzt der eine Insasse da wild kann kommunizieren in den sozialen Medien. Aber vielleicht sehe ich dort zu wenig dahinter.
Ist ein guter Punkt, ja.
Die Verteidigung hat Notlage geltend gemacht, hat gesagt, erst die menschenunwürdige Behandlung hätte der Brian dazu gebracht, sich zu wehren. Er hätte keine anderen Mittel gehabt und gefunden, um auf den Missstand aufmerksam zu machen. Wenn ich es mitbekommen habe, hat der Vorsitzende Richter gesagt, nein, das lässt sich nicht oder zumindest nicht nur damit erklären. Es sei aktenkundig, beziehungsweise die ganze Verfahrensgeschichte zeige, so Auffälligkeiten, Renitenz im Vollzug hätte bereits von der Isolationshaft oder Einzelhaft oder von dem verschärften Vollzugsregime bestanden. Darum hat er dort die Adäquanz hat er, glaub, nicht so bejaht oder nicht so gesehen, wie das geltend gemacht wird.
Ja, und es sind natürlich auch während auch mildere Massnahmen möglich.
Voilà, genau, das ist sicher ein Punkt gewesen. Und dann ist eigentlich der Primär, ich glaube, das hat es bis jetzt noch nie gegeben, dass ein amtlicher Gutachter sich vor Schranken Auskunft darüber gegeben hat, wie das Einzelhaftregime über die lange Dauer zu bewerten ist.
Lustigerweise hat das Zürcher Obergericht den Auftrag fürs Gutachten gegeben. Also das ist jetzt nicht das Bezirksgericht Thielsdorf gewesen, so viel ich weiß, wo der das Gutachten hat erstellen.
Okay, aber dann haben wir ihn dann einfach, weil er schon sowieso schon in der Arbeit ist für den anderen Prozess, hat das bezüglich Thielsdorf in Nego gerufen, weil er bereits dossierfest ist, denkst du?
Genau, ja. Mündlich okay. Hat er, glaube ich, ein Zwischenfazit wiedergegeben.
Kennst du denn den Professor Dr. Jonas Weber, der offenbar das Gutachten mündlich erstattet hat?
Nein, habe bis heute nicht einmal den Namen gekannt.
Also ich habe es gerade kurz gegoogelt, das ist ein Professor, ein ordentlicher Professor an der Uni Bern.
Gut, auf jeden Fall ist sein Schluss gemäß Medienberichterstattung eindeutig. Er beurteilt die Langzeithaft als menschenunwürdig und vor allem kam erschwerend dazu, dass die Beamten, die in einem Strafverfahren mit dem Brian verwickelt waren, ihn gleichzeitig beaufsichtigt haben. Also das verstehe ich schon, dass das natürlich nochmal eine zusätzliche Provokation ist und zu einer Hilflosigkeit, zu einem Eindruck von Hilflosigkeit führt.
Genau, also wie das Gericht jetzt entschieden, das Gericht hat ihn eben zu 2,5 Jahren verurteilt, unter anderem eine einfache Körperverletzung, Gewaltandrohung gegen Behörden und Beamte, Sachbeschädigungen und eben, wie man schon eingangs erwähnt hat, von dem schwersten Vorwurf, von der versuchten schweren Körperverletzung, ist der Brian freigesprochen worden. Durch vom Vorwurf von der versuchten schweren Körperverletzung ist er ja freigesprochen worden. Was ist das nochmal genau gewesen?
Du, ich habe mich nicht derart intensiv mit dem Fall beschäftigt, aber er hat, glaube ich, irgendwie ein Sicherheitsglas zertrümmert und hat einen Scherbenteil nach einem Wärter gerührt. Und das ist etwa 10 auf 20 Zentimeter gross gewesen, der Scherbe. Ich weiss nicht, ob es direkt auf den Wärter gerührt hat, aber gegen die Zellentür und die war ein Spalt offen gewesen. Und dann hat es einen Wärter verletzt.
Okay, gut, das ist halt natürlich schon auch ein bisschen das Thema von dieser, also wir haben nicht nur Inflation oder Inflation bei der Diagnose von der Persönlichkeitsstörung, wir haben schon auch ein bisschen Inflation bei Subsumption unter versuchter schwerer Körperverletzung. Und dann wirklich gerade in Kauf nimmt oder für möglich hält, dass es lebensgefährliche Verletzungen gibt, ist, wir wissen nicht genau, wie breit der Spalt offen war, etc. Ja.
Ja, und auch genau, was ist für ein Scherben? Also weißt du, das Sicherheitsglas ist ja auch nochmal speziell.
Ah, genau, ich habe jetzt gerade noch geschaut, da in Dagi ist es jetzt noch ein bisschen klarer beschrieben, dass das am Gericht zu weit gegangen sei. Ah ja, genau. Der Staatsanwalt hat da gesagt, die Scherbe sei knapp 350 Gramm schwer gewesen, gross wie ein A5-Blatt und hätte den Aufseher den Hals aufschlitzen können. Und da sei am Gericht zu weit gegangen, die Frage, Scherbe hätte nicht aus einem Stück bestanden, sondern aus unzähligen aneinander haftende Teile, die brechen auseinander, hat er gesagt. Man kann damit zwar eine Person verletzen, aber alle Voraussicht nach nicht schwer. Das ist sogar ein Zitat offenbar vom Vorsitzenden Richter. Gut, für den freigesprochen, 2,5 Jahre. Was gibt es noch zu sagen?
Es gibt auch ein Gutachten über den Brian, wo ihm eine höhere Rückfallgefahr attestiert. Das Gutachten ist vom Henning Hachtel. Der hat mit dem Thierry Urwiler, Jérôme Endras und dem Marc Graf das Buch geschrieben, Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie. Das Handbuch, das Violette, kennst du das?
Ja, kann ich, ja.
Das ist sensationell. Er ist Chefarzt und stellvertretender Direktor von der Forensischen von der Psychiatrischen Klinik Basel.
Genau, und das war, glaube ich, ein Aktengutachter. Ich glaube, der Brian hat den Kontakt verweigert, he?
Zusammen noch. Ja.
Könnte man jetzt auch wieder eine Diskussion starten, Aktengutachten ja oder nein, was empfiehlst du deinen Klientinnen und Klienten ja oder nein, aber das verschieben wir auf was anderes Mal. Einverstanden.
Ja, nein, vor allem, es ist ja auch schwierig ohne Aktenkenntnis.
Nein, allgemein, wir könnten gerade einen Zeitstieg machen, ganz viel diskutieren, was wir jetzt nicht machen. Ja. Gut, ich glaube, ja, was ist denn gesagt worden? Also eben der Gutachter ist betreffend der Gefährlichkeit ein bisschen diffus geblieben, beziehungsweise hat er gesagt, eine klare Diagnose können wir glaube nicht stellen. Und es gibt dann das Bonmot, wo durch die Medien ist, dass eine Entlassung wäre ein grosses Experiment. Eine Freilassung hat der Gutachter gesagt. Und das Experiment wird jetzt eingegangen?
Ja, notgedrungen. Weil halt auch die Untersuchung so lang gegangen ist. Dann bleibt ja am Gericht gar nichts anderes übrig. Außer man drückt dann einfach die Strafe nach oben, damit man nicht direkt in der Verantwortung steht.
Richtig, also dann ist das Schwarz-Peter-Spiel, genau.
Genau, das ist Schwarz-Peter. Also das ist sehr lobenswert, wie jetzt das Gericht da Verantwortung für das, was sie auch gewählt sind, übernimmt und ansteht.
Voll einverstanden. Und genau, es ist eben teilweise ein Experiment. Der Rechtsstaat verpflichtet uns zu, in Anführungszeichen, Experiment. Zukunft ist ungewiss und es kann etwas schief gehen, es kann aber auch gut gehen. Und das ist halt das Sicherheitsdenken und die Nullrisikostrategie gegen den liberalen Rechtsstaat, muss man gegeneinander abwägen und dann kommt es halt zu Experiment. Das haben wir hinzunehmen.
Ich finde es ja sowieso, wenn man sich einmal ein bisschen zurücknimmt und das wirklich mal offen denkt, ist ja eigentlich absurd, dass man Leute auf Zeit wegsperrt. Also was du von den Leuten verlangst im Vollzug, ist eine Anpassungsleistung. Und es gibt viel zu wenig positive Anreize. Dann sperrt man auch noch sogenannte Kriminelle am gleichen Ort ein. Das ist ja dann wie in einem Bienenhaus und man redet ja auch von einer grossen Ansteckungsgefahr. Also das zeigt ein bisschen die Absurdität vom System und vielleicht müsste man auch dort das einfach einmal neu denken und viel mehr Hausarrest geben. Also ich habe das Gefühl, wenn man nur 2 Sekunden darüber nachdenkt, müsste man eigentlich die Absurdität erkennen. Vor allem, weißt du, die ganze Repression dahinter, wo jetzt auch von der Politik wieder vehement eingefordert wird. Also es ist einfach, glaube ich, bei der grossen Mehrzahl von der Fälle nicht zielführend. Und in der Kindererziehung, jetzt, du redest so nichts, darum rede ich weiter. So in der Kindererziehung ist man ja völlig weggekommen von dem. Und das ist ja bei Erwachsenen eigentlich nicht anders.
Ja, ich kann dir da, ich sage nichts, weil du recht hast. Ja. Also, ey, look, abschliessend hoffe ich für den Brian ganz fest, dass die Entlassung jetzt gut kommt, dass er da nicht überfordert ist, dass er die Medien in Ruhe lässt, dass er vielleicht das Medium am Anfang auch nicht zu fest sucht, dass man da ihn gut coacht. Das ist eine ganz schwierige Situation, nach so langer Zeit weg, mit dem vielen medialen Druck. Das ist das eine. Und das andere, hey, American Dream. Vielleicht wird der Brian jetzt wirklich Boxprofi, wird ein erfolgreicher Boxprofi und kann aus dieser ganzen Misere, die er gemacht hat, der Brian wird sich natürlich hervorragend vermarkten, allein im Boxsport, aus dieser ganzen Misere, die er hat, kann er jetzt vielleicht noch etwas verdienen, etwas auf die Seite legen, irgendwie dort, dass etwas zurückkommt, wo ihm und seinen Liebsten oder Nächsten gut tut.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.